Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das könnte so etwas wie die Überschrift über die Predigt sein. Liebe Gemeinde, was macht jemand, der aus größter Lebensgefahr gerettet wurde? Sagen wir von einer Lawine verschüttet und von der Bergrettung gerade noch lebend geborgen. Aus einem brennenden Haus in letzter Sekunde von der Feuerwehr herausgeholt. Oder im Meer fast ertrunken und von einem Rettungsschwimmer an Land gebracht. Was macht ein Mensch, wenn ihm klar geworden ist, wie nah er dem Tod war und unter welch hohem Einsatz er gerettet worden ist? Er wird sich natürlich bei seinen Rettern bedanken. Mit dem höchsten Dank, den er nur ausdrücken kann mit sich überstürzenden Worten, oder vielleicht kann er auch nur noch stammeln, weil er so überwältigt ist von seinem Glück. Ich kann nur sagen, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken kann. Und er wird immer wieder davon erzählen, seinen Freunden in der Verwandtschaft, am Stammtisch, seinen Kindern und auch noch seinen Enkeln, wird voll des Lobes sein für die Menschen, die ihn gerettet haben. Und vielleicht, weil ihm diese Menschen so imponiert haben mit ihrem Einsatz, vielleicht sagt er dann auch, die will ich unterstützen, meine Retter. Lebensretter genießen bei uns höchste Anerkennung, Feuerwehrleute, Bergrettung, Rettungssanitäter, Notärzte, denn unter Umständen begeben sie sich selber in Lebensgefahr, um einen anderen zu retten. Und neuerdings hört man ja allerdings immer wieder, dass unbeteiligte Zuschauer Feuerwehrleute oder Rettungssanitäter beschimpfen, sie bei ihrer Arbeit behindern oder sie sogar angreifen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was in den Köpfen dieser Menschen vorgeht. Normal ist das jedenfalls nicht. Die normale Reaktion ist die, dass wir die Arbeit der Retter anerkennen und ihnen Respekt zollen. Nun ist der Apostel Paulus ja auch gerettet worden. Wir haben seine Geschichte gerade in der Schriftlesung gehört. Und Paulus ist sehr dankbar für seine Rettung, auch wenn es bei ihm nicht die Feuerwehr war und nicht der Notarzt. Aber auch er erzählt immer wieder, wer ihn gerettet hat, wie er gerettet wurde und wovon er errettet worden ist. Und den ersten Timotheusbrief, einen Brief an seinen Freund Timotheus, den fängt er gleich mit einem großen Dank und mit höchstem Lob für seinen Retter an. 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Also ein großer Lobpreis des Paulus für seine Rettung. Und er sagt ja hier, im Grunde war ich in höchster Gefahr. Ich hatte einen verkehrten Weg eingeschlagen und diesem falschen Weg war ich unbeirrbar gefolgt. Ich hatte Menschen, die an Jesus glaubten, regelrecht gejagt, ließ sie verhaften, brachte sie vor Gericht. Ich war blind vor Eifer, aber für die falsche Sache. Dabei war ich mir so sicher, dass es der richtige Weg ist, dass Menschen aus meinem eigenen Volk diesem Gotteslästerer Jesus nachfolgen wollten. Das war mir unerträglich, das musste ich mit allen Mitteln bekämpfen. Aber dann, dann hat sich Christus selbst mir in den Weg gestellt. Und ich konnte keinen Schritt mehr weitergehen auf meinem Weg. Und jetzt bin ich so froh darüber, denn mein Weg hätte mich und andere in den Abgrund geführt. Diese Erfahrung, wie Christus sich ihm vor Damaskus in den Weg gestellt hat, die bringt Paulus zu der alles andere überragenden Einsicht, die ihn nie mehr loslässt. Jesus ist mein Lebensretter. Nun sind wir nicht Paulus. Kaum einer von uns wird so von seiner Lebenswende erzählen und so darüber ins Schwärmen kommen können wie er. Und manchmal frage ich mich sogar, empfinden wir die Tatsache, dass wir glauben können, überhaupt noch als unsere Rettung? Oder ist mein christlicher Glaube, ist meine Frömmigkeit nicht einfach nur ein schönes Beiwerk in meinem Lebenskonzept, etwas Schönes für das Gemüt, eine Art Hobby, das ich zu meiner Entspannung praktiziere? Ist der Glaube für mich halt ein Ort, an dem ich mir etwas holen kann, wenn ich gerade mal wieder etwas Trost brauche, damit ich mich wieder wohlfühle? Also die Erfahrung des Paulus hat mit Wohlfühlen wenig zu tun. Sein Leben hat durch die dramatische Begegnung mit Jesus eine 180-Grad-Kehrtwendung genommen. Durch seine Bekehrung wurde bei ihm alles auf den Kopf gestellt. Und er wusste, wovon Jesus ihn gerettet hat. Wenn nun mein Glaubensweg nicht so dramatisch verlaufen ist, weiß ich dann überhaupt, wovon ich gerettet worden bin? Durch Jesus. Wenn Ihr Glaubensweg, liebe Gemeinde, nicht so dramatisch verlaufen ist wie der des Paulus, wissen Sie, wovon Sie durch den Glauben errettet worden sind? Bin ich von meiner eigenen Unbarmherzigkeit gerettet worden? Ich hoffe es doch sehr. Bin ich von meinem Pessimismus gerettet worden? Hoffentlich. War ich vorher vielleicht ein großer Egoist und bin jetzt keiner mehr? Das wäre das Mindeste. Hat der Glaube mich, weil ich vorher ohne Orientierung im Leben war, mir einen klaren Weg gezeigt, wie es weitergehen kann? Hat Jesus mich aus einem Loch gezogen, mich aus einer Sackgasse, in die ich mich verrannt habe, herausgeführt, sodass ich wieder frei bin und meinen Weg gehen kann? Was habe ich im Glauben entdeckt? Was habe ich da gefunden, was ich vorher nicht hatte? Ist der Glaube mir auch ein großer Schatz, der das Wichtigste in meinem Leben ist, das ich auf keinen Fall missen möchte? Dem Paulus stellt sich einer in den Weg, der ihn liebt. Das mag für uns sehr selbstverständlich sein, aber für Paulus ist das völlig unerklärlich. Es beschäftigt ihn ein Leben lang. Wie kommt dieser Jesus dazu, mich, seinen erklärten Feind, zu lieben? Wie kommt Jesus dazu, mich mit dieser kraftvollen, mit dieser vergebenden, mit dieser aufrichtenden Liebe zu lieben? Ich verstehe es nicht, aber ich bin ihm unendlich dankbar für diese Liebe. Dieser Liebe hat Paulus in 1. Korinther 13 ja ein wunderbares Denkmal gesetzt. Sie kennen das alle, bei jeder zweiten oder dritten Hochzeit soll der Pfarrer darüber predigen und etwas Schönes zur Liebe darüber sagen. Dabei geht es natürlich hier nicht in erster Linie um die Liebe zwischen Mann und Frau, sondern um die Liebe Gottes, um die Liebe Christi. Zur Erinnerung zitiere ich diese großen Worte. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber der Liebe nicht, wäre ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es nichts. Die Liebe ist langmütig. Sie ist freundlich, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil. Die Liebe lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie trägt das Böse nicht nach, sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, hofft alles, hält allem stand, die Liebe hört niemals auf. Wie gesagt, eigentlich wissen wir das alle, es geht hier nicht nur um die Liebe von Mann und Frau, hier geht es um etwas Größeres. Hier wird Gottes Liebe besungen, so ist Gott, so liebt Jesus. Mit dieser Liebe hat Gott den Paulus gerettet, mit dieser Liebe hat er ihn beschämt und umgedreht. Durch die Erfahrung dieser Liebe ist Saulus zum Paulus geworden. Und was Paulus da begegnet ist, was ihn jetzt erfüllt, das war unvergleichlich größer als alles, was er sich vorstellen könnte. Aber dieses Größere hat ihn nicht erdrückt. Es hat ihn nicht klein gemacht. Es hat ihn nicht vernichtet. Im Gegenteil, er wurde von dieser Liebe überwältigt und er erlebt sie als unfassbare Befreiung. Für Paulus war das eine paradoxe Erfahrung. Bisher hatte er sein ganzes Selbstbewusstsein daraus gezogen, dass er gegen andere und auch gegen sich selbst hart war, dass er seinen Willen durchsetzte. Und nun hatte er auf ungleich tiefere Weise zu einem neuen Selbstbewusstsein gefunden, durch Hingabe, ja, durch Aufgabe. Paulus hatte kapituliert. Er war zusammengebrochen, aber dieses Zusammenbrechen war gleichzeitig ein Neuanfang. Jesus hat ihn wieder aufgerichtet und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes, liebe Gemeinde. Sein neues Selbstbewusstsein gewinnt Paulus nicht mehr durch das, was er macht, nicht mehr durch das, was er tut, nicht durch das, was er erreicht, nicht dadurch, wie er vor anderen dasteht, wie toll sie ihn finden oder wie sehr sie ihn fürchten oder was er sich leisten kann. Sein neues Selbstbewusstsein gewinnt er durch das, was er empfängt. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich sage es noch einmal, weil es eine so fundamental andere Sicht auf mich selbst ist und weil das auch auf unser aller Glauben zutrifft. Der Glaubende gewinnt sein neues Selbstbewusstsein nicht mehr durch das, was er macht, was er tut, was er vorweisen kann, sondern durch das, was er empfängt. Er empfängt Gnade, er empfängt Barmherzigkeit, er empfängt Liebe. Und dieses Empfangen macht einen neuen Menschen aus mir. Ich empfange Gnade, Barmherzigkeit, ich werde geliebt, das ist es, was einen neuen Menschen aus mir macht. Da können Sie, ja, da müssen Sie mal in sich gehen und sich selbst erforschen, was macht eigentlich mein Selbstbewusstsein aus. Bei Kindern, klar, muss man das Selbstbewusstsein, das aus dem Tun kommt, stärken, dass sie selbstbewusst werden und etwas mehr sich zutrauen. Aber wie ist es bei uns als Christen, als erwachsene Menschen, habe ich mein Selbstbewusstsein noch aus dem, was ich mache, was ich kann, was ich anderen präsentieren kann? Oder ist es das, was ich empfange, was ich mir schenken lasse? Lebe ich aus der Gnade? Lebe ich aus der Vergebung? Erfüllt mich die Liebe Christi? Finde ich bei ihm Frieden? Paulus staunt über die Liebe, mit der Jesus Christus ihn liebt und ihn rettet. Und dann kommt noch etwas dazu. Genauso erstaunt wie über seine eigentliche Rettung ist Paulus darüber, dass Christus ihn, nachdem er ihn vom hohen Ross des Christenverfolgers heruntergeholt hat, dass er ihn da nicht einfach in die Wüste schickt, sondern dass er ihn sogar zum Retter für andere macht. Paulus kann es nicht fassen. Christus hat mich nicht nur gerettet, er hat mich sogar eingestellt. Er hat mich in seinen Dienst genommen. Ich soll für ihn arbeiten, ausgerechnet für ihn, wo ich doch so ein schlimmer Lästerer und Verfolger und Frevler war. Mich will er dabei haben bei seinem großen Unternehmen der Lebensrettung. Ich fasse es nicht. Mich will er zum Vorbild machen. Weißt du, was das heißt, lieber Timotheus? Ausgerechnet mich will er zum Vorbild machen, um allen zu zeigen, wie unvorstellbar groß seine Liebe ist und seine Barmherzigkeit. Dabei habe ich das gar nicht verdient. Ich habe ihm ja nur Mühe gemacht und er hat mir das Geschenk seiner Liebe gemacht. Umso mehr will ich Gott danken und ihn dafür loben. Liebe Gemeinde, auch dieses Zweite, worüber Paulus so sehr staunt, dass Gott ihn in seinen Dienst nimmt, das darf auch uns erstaunen, weil es auch auf uns zutrifft. Christus kann mich brauchen. Er nimmt mich in seinen Dienst. Jeden und jede von uns nimmt er in seinen Dienst. Es ist nicht jeder zum Missionar der halben Welt berufen, wie Paulus, der als Missionar strategisch vorgeht und eine römische Provinz nach der anderen bereist und in jeder Provinz ein paar Schwerpunktgemeinden gründet. Aber jeder von uns ist zum Dienst berufen. Wer kleine Gaben hat, zu kleinen Aufgaben, wer große Gaben hat, zu großen Aufgaben. Das mit den Gaben sage ich heute nur am Rand. Das ist heute nicht das Hauptthema, die Gaben sind bestimmt ein anderes Mal dann Thema einer Predigt. Wir bleiben beim Staunen über die Größe der Liebe Gottes und wir bleiben bei der Dankbarkeit darüber, dass auch ich Christus gehören darf. Und wir schließen mit dem Lobpreis, mit dem Paulus seinen Brief angefangen hat. Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, ihm sei Preis und Ehre in Ewigkeit. Amen.